Ja, das war wieder großartig. Ich kann bei keinem Lobpreis so gut bängen wie bei eurem. Also muss ich echt sagen. Ich bin ja Landeskirchler, ja. Und wir haben schon auch Lobpreis und so, aber ich sage das, glaube ich, jedes Mal, ne? Also irgendwie, aber es ist jedes Mal sitze ich da und dann geht's so irgendwie. Und ich denke immer, boah, das haben die echt raus, ey. Das geht mir echt in den Nacken, ja. Geil, also mag ich echt gerne. Ja, bevor ich anfange zu predigen, noch kurz eine Werbung in eigener Sache. Meine Frau und ich, wir waren ja vor einiger Zeit auch hier und haben gepredigt zum Thema Partnerschaft. Wir machen im April bei uns in der Andreasgemeinde in Eschborn-Niederhöchstadt wieder unser Paarseminar. Also wenn irgendwelche Paare von euch Interesse haben, sich mal ein bisschen mit Partnerschaftsthemen zu beschäftigen. Donnerstag 3. und Donnerstag 10.4. Machen wir da unser Paarseminar. Wer daran Interesse hat, kann mich ja nachher einfach ansprechen. Genau. Falls irgendwelche Paare unter euch kurz davor sind, sich zu trennen und Beratungsbedarf haben, ich mache auch Paarberatung. Also. Okay, Werbeblock rum. Man kann mich für all sowas ansprechen. Irgendwie muss man ja zu seinen Pinunzen kommen. Ja. Okay, Nachmacher können improvisieren, heißt der eigentliche Titel dieser Predigt. Der Marco hat mir einen Bibeltext dazu aufgegeben, ja, der sehr, sehr spannend ist. Ist ein langer Bibeltext. Ihr könnt schon mal aufschlagen, wenn ihr eure Bibel dabei habt. Johannes 16, Vers 5 bis 15. Und ihr werdet gleich merken, in diesem ganzen Bibeltext geht es um den Heiligen Geist. Und ich habe erst mal gedacht, irgendwie, was hat denn das mit Nachmachen zu tun und so. Ich habe dann schon eine Menge gefunden. Deswegen würde ich jetzt sagen, die Predigt heißt Der Heilige Geist. Nachmacher können improvisieren. Ja, also die Betonung liegt ein bisschen auf dem Wirken des Heiligen Geistes, aber das geht auch so aus dem Text hervor. Ich lese einfach mal den ganzen Text vor und dann schauen wir uns den später zusammen an. Also Jesus sagt das, das gehört zu seinen Abschiedsreden. Jetzt aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Und niemand von euch fragt mich, wo gehst du hin? Doch weil ich das zu euch geredet habe, ist euer Herz voller Trauer. Aber ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich weggehe. Es ist gut für euch, dass ich weggehe. Sagt der, um den sich alles dreht irgendwie. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden. In Johannes 14 hat er schon klar gemacht, wer der Tröster ist, der Heilige Geist. Und wenn er kommt, der Tröster, der Heilige Geist, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Über die Sünde, dass sie nicht an mich glauben, über die Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und ihr mich hinfort nicht seht. Über das Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Ich habe noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Ich finde die Verse schon ganz schön viel zu schlucken. Kann ich verstehen. Okay, er hat noch mehr. Ja. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen. Denn von dem Meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, das ist mein. Darum habe ich gesagt, er wird's von dem Meinen nehmen und euch verkündigen. Hui, ganz schöner Text, ne? Den da euer Pfarrer ausgesucht hat. Ja, der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist ein Teil der Dreieinigkeit. Wie gut kennst du den Heiligen Geist? Ehrlich gesagt war für mich der Heilige Geist sehr lange nur sowas wie ein anderer Name Gottes. So eine theologische Größe. Ein Teil meines christlichen Weltbildes. Ja, ja, klar. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Ja, logisch. Heiliger Geist. Ja, ja. Und ich bin ja auch in einer sehr charismatischen Gemeinde früher gewesen. Und ich kam da immer nicht mit. Da wurde ganz viel vom Heiligen Geist geredet. Und ich, ja, Heiliger Geist hier, Heiliger Geist da. Aber irgendwie habe ich da nie wirklich so einen Zugang zu gefunden. Also in Gedanken schon. Der Heilige Geist halt. Aber ja. Aber irgendwie kriegte ich den nicht zu fassen. Deswegen gibt es im ersten Teil meiner Predigt ein paar grundlegende Gedanken zur Dreieinigkeit und zum Heiligen Geist. Einfach um so ein bisschen eine Basis zu bauen. Und im zweiten werde ich dann den Bibeltext auslegen. Und im dritten dann schließlich auf den Titel der Predigt zu sprechen kommen. Warum Nachmacher improvisieren können. Ja, Dreieinigkeit. Gottes Zugänge sind immer Beziehungszugänge. Die Namen, die wir Gott geben, sind nur so gut wie die Beziehungstür, die sie zu Gottes Wesen eröffnen. Nicht im christlichen Glauben, und davon bin ich überzeugt, geht es nicht um den richtigen Namen Gottes, sondern darum, Gottes Essenz zu berühren. Jesus ist deswegen ein hilfreicherer Name für Gott als Christian oder Christel, weil er durch unzählige Geschichten der Bibel bebildert und verassoziiert ist. Stell dir vor, du würdest jemandem, der noch nie etwas vom Christentum gehört hat, ein neues Testament in die Hand drücken, in dem überall statt Jesus Klaus stehen würde. Überall immer nur, und Klaus ging hin und sagte so und so. Wenn derjenige durch das Lesen dieses Buches danach anfangen würde, zu Klaus zu beten, was meinst du, wer ihm dann zuhört? Jesus. Weil es geht nicht um diese paar Buchstaben. Es geht um das, was hinter diesem Namen steht. Ob der nun Klaus genannt wird oder Jesus, ist eigentlich nicht wichtig. Es ist wichtig, wer dahinter steht. Also die Namen Gottes, so wie wir Gott suchen, das sind keine Zaubersprüche, keine magischen Dinger, die irgendwie Gott vom Himmel runterholen, sondern es sind Beziehungsöffner. Der Vater. Jesus sprach ja ganz, ganz viel vom Vater. Das ist kein Name. Das ist eine Beziehung. Dreieinigkeit also. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Drei eigenständige Personen, aber nicht drei Götter. Ein Gott. Drei Personen. Ein Gott. Ein Gott, der sich dreifach ausfaltet. Über dieses Thema sind schon so viele Bücher geschrieben worden. Darüber haben sich Menschen schon so den Kopf rauchig gedacht, das irgendwie zu fassen zu kriegen. Das ist gar nicht so leicht. Die Dreieinigkeit ist meines Erachtens deswegen zur gleichen Zeit eine der merkwürdigsten und wundervollsten, eine der irreführendsten und gottmächtigsten Lehren des christlichen Glaubens. Verzeiht mir, wenn ich so ein kleines bisschen theologisch gerade bin. Ich weiß, ihr seid hier mehr so, aber Immer wenn ich komme, muss ich euch ein bisschen theologisch fordern, weil ich glaube, dass es gut ist, sich mit dem zu beschäftigen, was man glaubt. Und es nicht nur einfach so zu glauben. Die große Gefahr bei dem Thema Dreieinigkeit besteht darin, dass man sie als Erklärung versteht. Gott ist so und so, dreieinig. Also als so eine Art theologischen Kasus Knaxus, so etwas wie eine mathematische Größe, mit der man die Beschaffenheit Gottes erläutern könnte. Ja, drei Personen und doch eins und sie entfalten sich und der Heilige Geist hier und der Jesus dann da und der Vater und allen steht der Schweiß irgendwo hier. Weil sich das keiner vorstellen kann. Denn das Gegenteil ist der Fall. Die Dreieinigkeit ist gerade keine begriffliche Größe. Dreieinigkeit ist eine mystische Größe. Ein Begriff für etwas, was jenseits von allem liegt, was intellektuell fassbar ist. Sie ist nicht rational, deswegen denkt man sich den Kopf daran völlig kaputt, sondern sie ist relational. Dreieinigkeit ist ein Beziehungswort. Und es bleibt irritierend, über die Dreieinigkeit nachzudenken. Es verwirrt uns. Und das soll es, glaube ich. Weil Gott verwirrend ist. Es kann ja gar nicht anders sein. Wir Menschen können immer nur, keine Ahnung, den Schatten von Gott erfassen. Wenn Gott nicht größer ist als das, was wir über ihn denken, ja dann gute Nacht. Die Lehre der Dreieinigkeit will Gott nicht besser verständlich machen, sondern schlechter. Sie will herausstellen, dass das, was wir Gott nennen, unser Verstand übersteigt. Gott ist immer größer, immer anders, als wir denken. Gott muss für uns ein Geheimnis bleiben, sonst ist er nicht Gott. Der Kirchenvater Augustinus hat mal diesen schönen Satz gesagt: Wenn du es verstehst, dann war es nicht Gott. Nochmal, Gottes Zugänge sind immer Beziehungszugänge. Letzten Endes ist es nicht so wichtig, wie du Gott nennst, sondern dass du seine Essenz, sein Wesen berührst. Oder vielmehr, dass dich seine Essenz berührt. Das ist wichtig. Dreifaltigkeit. Drei Entfaltungen dieses Geheimnisses, was wir Gott nennen, die jede für sich etwas Besonderes ausdrückt. Der Vater, der Schöpfer, das, wie gesagt, Jesus sprach unglaublich viel von Gott als dem Vater. Der Vater, der Schöpfer. Jesus wird uns dann als das menschliche Gesicht Gottes vorgestellt. Unser Bruder, unser Freund. Ich und der Vater sind eins, sagt Jesus. Wer mich sieht, sieht den Vater. Also wie Gott ist, sehen wir an Jesus. Und schließlich wird uns der Heilige Geist als der genannt, durch den wir Zugang zu diesem Allen haben. Der Heilige Geist, der Vermittler. Keine Sorge, ich bin mit der Dreieinigkeit jetzt fertig. Versuch auch nicht, deine Gehirnwindung da völlig drumherum zu kriegen. Das sollte diese Vorrede eigentlich sagen. Das geht nicht. Drei und doch eins kann niemand denken. Und deswegen ist es eine der wichtigsten Botschaften und Lehren des christlichen Glaubens. Weil Gott unserem Denken immer wieder entfleuchen muss. Sonst beten wir einen Götzen an. Wenn wir Gott verstehen, beten wir einen Götzen an. Das ist so. Weil dann hast du Gott schön kategorisiert. Dann ist er nicht mehr größer als das, was du Gott nennst. Heute also der Heilige Geist. Kennt jemand von euch das Buch von Benny Hinn, Guten Morgen, Heiliger Geist? Ah, der Achim, genau, ja, wir haben das ja früher gelesen, genau. Genau. Ja, das war so ein Buch, was ich so in eurem Alter gelesen habe, wo ich mich danach gesehnt habe, Gott intensiver zu begegnen. Und klar, mir war schon klar, wie gesagt, der Heilige Geist spielt dabei wohl eine wichtige Rolle. So, und Benny Hinn schreibt dieses Buch, Guten Morgen, Heiliger Geist. Und darin beschreibt er, dass es eben wichtig ist, den Heiligen Geist selber auch persönlich kennenzulernen, ihn ernst zu nehmen. Und dann beschreibt er so, wie er sich eines Morgens auf sein Bett setzt und dann diesen Satz sagt, Guten Morgen, Heiliger Geist. Und dann spürt er, wie sich neben ihm das Bett senkt, als ob sich jemand neben ihn setzt. Und dann ist der Heilige Geist da und dann hat er da so Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Und ich das damals gelesen und dachte nur so, wow, ja. Yeah. Und dann habe ich mich auch auf mein Bett gesetzt. Ja. Habe ich mich auch auf mein Bett gesetzt, ja. Und habe halt auch gesagt, Guten Morgen, Heiliger Geist. Und dann habe ich es nochmal gesagt. So neben meinem... Und dann habe ich es ganz inbrünstig gesagt. Guten Morgen, Heiliger Geist. Da war nichts. Bei mir hat das nicht funktioniert. Ich erzähle diese Geschichte deswegen, weil es gibt kein Rezept. Es gibt kein Rezept. Der Heilige Geist ist kein Ding, das man sich in die Tasche steckt, um Gott dabei zu haben. Kein Zauberstab, das ist keine Zauberformel, nicht die Macht, die mit uns ist. Der lässt sich nicht einfach so verfügbar machen. Also ich will jetzt gar nichts gegen dieses Buch sagen. Ich will einfach nur sagen, manchmal denkt man ja, wenn man so einen bestimmten Trick anwendet, dann klappt's mit dem Herrn. Bei mir klappen diese Tricks nie. Ehrlich, ich habe x davon ausprobiert, x Bücher und so weiter und so fort. Und ich bin heute so froh drum. Ich bin so froh drum, weil das, was ich mit den Jahren dann gelernt habe und manchmal über wirklich ganz schmerzhafte Prozesse, die Art, wie mir dieser Heilige Geist plötzlich wichtig geworden ist, ist einfach etwas ganz anderes als irgendwie so ein Bett, was sich da senkt. Ist ja schön, wenn das bei jemandem ist, aber der Heilige Geist ist ein Leben. Gott hier, bei dir und bei mir. Das Geheimnis des Lebens. Der Heilige Geist ist die Erfahrung Gottes. Kein intellektueller Zugang zu Gott. Nichts gegen intellektuelle Zugänge zu Gott. Ich bin ja selber einer, der gerne denkt. Und ich sage auch nicht, dass der Heilige Geist nicht durch Gedanken und intellektuelle Dinge wirkt. Aber der Heilige Geist ist kein intellektueller Zugang. Wenn du nur über den Heiligen Geist nachdenkst, dann hast du noch eine ganze Wegstrecke zurückzulegen, glaube ich. Er ist nichts, was man erdenken kann oder erglauben kann. Und auch nichts, was man irgendwie festhalten kann. Jesus sagt ja, er weht, wo er will. Der Heilige Geist ist Gottes unsichtbare Essenz. In die Welt gegossen, auf alles Fleisch, heißt es. In dich und in mich. Und denk mal drüber nach. Auf alles Fleisch heißt auf alles Fleisch. Also auch auf deine komischen Arbeitskollegen, die vielleicht noch überhaupt nichts davon wissen. Der Heilige Geist ist ausgegossen. Vielleicht noch ein Beispiel. Ein letztes Beispiel. Um deutlich zu machen,
warum ich den Heiligen Geist für so wichtig halte, eben nicht nur als theologische Größe. Ich denke gerade ganz, ganz viel darüber nach oder meditiere darüber, dass eben Gott immer größer ist, dass ich ihn nicht fassen kann. Weiß nicht, wer von euch das Herzensgebet kennt? Ja, Pfarrer, gut. Ja. Das ist einfach eine schöne Art, um sich in Gott zu versuchen zu versenken. Und das kann man mit verschiedenen Sätzen machen, die man dann immer wieder wiederholt. Ich mache das gerade mit folgendem Satz. Gott ist groß und Gott ist klein. Also, das Gott ist groß, sagen ja auch die Moslems. Aber nur wir Christen können sagen, und Gott ist klein. Weil wir wissen, wie klein er geworden ist, als er da am Kreuz hing. Gott ist groß und Gott ist klein. Und das ist so ein paradoxer Satz, den du nicht wirklich zusammen denken kannst. Genau deswegen sage ich ihn. Und das Und symbolisiert den Heiligen Geist. Gott ist groß, ist der Vater, der Schöpfer. Gott ist aber auch ganz, ganz klein, der Kleinste. Das ist Jesus, der Diener, der die Füße wäscht und der am Kreuz seinen letzten Atem aushaucht. Das zusammenzukriegen, dafür braucht es das Und. Das kann nur der Heilige Geist. Okay. Kommt ihr noch mit? Gut. Ich habe immer ein bisschen Schiss, dass ich euch irgendwie überfordere. Aber ihr seid ja cool. Okay, schauen wir uns mal den Bibeltext an. Jetzt aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Und niemand von euch fragt mich, wo gehst du hin? Doch weil ich das zu euch geredet habe, ist euer Herz voll Trauer. Aber ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden. Mal bis hierhin. Zwei wichtige Informationen stecken hier drin. Erstens, und das ist elementar, der Heilige Geist wird Tröster genannt, Parakletos, Fürsprecher, Anwalt. Und diesen Gedanken findet man nur bei Johannes übrigens. Das ist interessant. Manche Prediger reden vom Heiligen Geist ja so, als sei er zuallererst so eine Art Wundermaschine. Eben sowas wie, möge die Macht mit euch sein. Und alle die eher am Rand des Spielfeldes des Glaubens oder gar auf der Ersatzbank sitzen, beziehungsweise sich selber so empfinden, denn natürlich gibt es im Glauben überhaupt keine Ersatzbank. Und es gibt keinen Spielfeldrand. Gibt es nicht. Selbst wenn du dich so empfindest. Das Spielfeld ist immer größer, als du denkst. Also aber Leute, die so sich empfinden, die kriegen es in so Momenten, wenn die Leute von der Wundermaschine anfangen, ja, meistens mit der Angst zu tun. Mir ging das zumindest jahrelang so. Weil sie der Gedanke, mit so einer Wundermaschine zusammenarbeiten zu sollen, die nun ständig dich dazu bringt, hier die Leute zu heilen und irgendwie, und du musst hier ständig irgendwelche Wunder tun, ja. Das setzt die ganz schön unter Druck. Und grundsätzlich ist es echt wichtig für dich, wenn dir irgendein Gedanke über Gott Angst macht, dann kannst du dir sicher sein, du bist auf dem Holzweg. Zuallererst Tröster. Der Heilige Geist ist ein
Tröster, er ist Trost. Gott will deinen Trost. Zweitens, wenn Jesus nicht geht, kommt der Heilige Geist nicht.
Was ist das für ein komischer Gedanke? Habt ihr euch das schon mal gefragt? Ich habe mich das immer gefragt. Als ich das gelesen habe, habe ich immer gedacht, ich muss gehen, damit der Heilige Geist kommt. Ich denke immer, ja, bleib doch einfach, ist doch viel schöner und schick den Geist oben drauf.
Aber Jesus sagt das so. Hierzu gibt es auch verschiedene theologische Theorien. Eine zum Beispiel besagt, dass immer nur ein Teil der Dreieinigkeit auf der sichtbaren Welt sein kann. Und deswegen, wenn der eine da ist, kann der andere nicht da sein und dann muss der eine erst gehen, und damit der andere kommen kann.
Ja, ist eine nette Theorie, wie die begründet ist, weiß ich auch nicht. Wie das manchmal mit so Theorien ist, die werden ja dann gemacht, um was zu begründen und nicht, weil unglaublich viel dafür spricht. Also, aber wie dem auch sei. Also ihr merkt, mich überzeugt das nicht. Was ist denn das für ein Gott, der nicht... Also, nee. Wieder so ein Schachtelgott irgendwie. Aber... Stellen wir die Frage noch mal ganz kurz zurück, denn ich denke, es hat etwas mit dem zu tun, was jetzt als nächstes kommt, was Jesus sagt, Vers 8. Und wenn er kommt, der Heilige Geist, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Hier kommt die Jobdefinition des Heiligen Geistes. Er wird die Augen auftun. Er ist ein Augenöffner. Und zwar von Sünde, von Gerechtigkeit und vom Gericht. Da kriegt man doch unwillkürlich irgendwie ein Kloß im Hals, oder? Ja, er wird mir meine Sünde zeigen. Ja, und er wird mir zeigen, wo ich heiliger werden muss, gerechter. Und er wird mir das Gericht Gottes vor Augen führen, damit ich mich bessere. Alle diese Gedanken sind Holzwege. Vers 9. Denn hier sagt Jesus, also der Heilige Geist wird die Augen auftun über die Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Nicht Mord, nicht Totschlag, keine sexuellen Verfehlungen oder wie unregelmäßig man seine stille Zeit macht. Über all das redet der Heilige Geist nicht. Auf eine einzige Sünde weist der Heilige Geist hin. Er weist darauf hin, wo das Vertrauen zu Jesus erschüttert ist. Dass sie nicht an mich glauben. Was ist denn das Glauben? Was ist denn das Glauben? Auf jeden Fall nicht für wahr halten. Das denkt man ja oft. Ne? Okay, als Christ glaube ich, Jesus wurde geboren und dann ist er gestorben und auferstanden und zum Vater aufgefahren. Und wenn ich das alles glaube, dann bin ich Christ. Wenn ich das für wahr halte. Aber das ist so ein Trugschluss. Glauben ist in der Bibel immer wie Vertrauen gemeint. Also es geht nicht darum, etwas für wahr zu halten, sondern es geht darum, zu vertrauen. Glauben ist ein Beziehungswort. Vertrauen. Gott geht es nicht zuallererst um deine Unterschrift unter bestimmte Dogmen. Es steht nicht, beim Vertrauen steht nicht die Frage, was du glaubst im Mittelpunkt, sondern ob du vertraust. Und das ist die Grundfrage an alle Menschen und auch an alle Christen. Vertraust du? Vertraust du? Oder bist du bloß ein Fürwahrhalter? Und was Jesus hier sagt, der Heilige Geist wird von der Sünde überführen, dass sie nicht an ihn glauben. Das heißt ja, dass der Heilige Geist zeigen will, wo dein Vertrauen in Wirklichkeit ist, auf was du wirklich vertraust. Und damit will er natürlich dich hineinleiten, dass du vertraust. Und das halte ich für total wichtig, wenn ihr in den Evangelien lest, wie viel Jesus über Glauben spricht. Und auch das wirkt manchmal so, okay, da geht es nur darum, dass irgendwelche Leute geheilt werden. Aber in Wahrheit, meines Erachtens, wenn ihr das mal mit dieser Schwingung lest, merkt ihr, es geht immer darum, Menschen eine Tür aufzumachen, dass sie wieder vertrauen können. Und wenn jemand kommt und geheilt wird und Jesus sagt, dein Glaube hat dich geheilt, dann war das keine Leistung, sondern er sagt, du bist voller Vertrauen. Boah, guckt euch den mal an, der vertraut, der lässt sich fallen. Der vertraut. Wir gehen weiter. Der Heilige Geist wird die Augen öffnen, Vers 10, über die Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und ihr mich hinfort nicht seht. Die Augen öffnen über die Gerechtigkeit, dass Jesus zum Vater geht. Hä? Hier wird es jetzt endgültig irgendwie kryptisch. Oder? Was bedeutet denn das? Und der Heilige Geist wird euch die Augen öffnen, dass ich über die Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe. Was bedeutet denn das? Was redet der denn manchmal? Manchmal ist es so, wenn du dir Jesu Reden anguckst und ich denke dann manchmal, was redet der denn da? Kann der nicht irgendwie klarer reden? Und inzwischen, mit den Jahren, früher habe ich mich unglaublich geärgert, weil ich immer dachte, ja, Jesus, sag doch jetzt einfach mal erstens, zweitens, drittens. Ja? Und inzwischen bin ich so froh, dass er das nicht macht. Weil ich merke, nur so komme ich darüber hinaus, über dieses Verlangen meines Verstandes, alles fassen zu wollen. Weil die wirklichen Wahrheiten, die sind ja nicht zu fassen. Die sind nicht mit erstens, zweitens, drittens zu kategorisieren. Die wirklichen Wahrheiten, die dein Leben erfüllen und irgendwas mit deinem Leben anstellen, was Gehalt hat, die gehen darüber hinaus. Ihr merkt nochmal, deswegen meine lange Vorrede über die Dreieinigkeit. Und ich glaube, Jesus redet deswegen manchmal so kryptisch, weil es da um etwas geht, was eben dahinter liegt, was sich nicht in erstens, zweitens, drittens fassen lässt. Und das nervt. Aber ich sage euch, es ist echt gut. Das muss so sein, weil Gott größer sein muss als das, was wir uns über ihn ausdenken. Und diese Erfahrungsebene, um die es ja letzten Endes geht, Beziehungsebene, habe ich gesagt. Wenn du immer nur über Gott denkst, dann fällt es einem einfach, oder ich kann es nur für mich sagen, die Tür fällt schwer aufzumachen, sich in die Arme dieses unendlichen Gottes, den man nicht immer ganz versteht, fallen zu lassen. Okay, aber meines Erachtens steckt in diesem kryptischen Satz ein Teil der Antwort, warum der Heilige Geist erst kommen kann, wenn Jesus zum Vater gegangen ist. Nochmal, also der Heilige Geist wird die Augen öffnen über die Gerechtigkeit, dass Jesus zum Vater geht und ihr mich hinfort, also Jesus nicht hinfort seht. Ein Hauptteil dessen, was der Heilige Geist tut, hängt daran, dass Jesus beim Vater ist. Warum? Und jetzt kommt's. Weil wir in Christus ebenfalls bei Gott angekommen sind. Und zwar nicht nur im Glauben, sondern die Bibel sagt tatsächlich, Kolosser 3, Vers 3, denn ihr seid gestorben
Und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Also irgendwie ist, als Jesus gestorben ist, bist du mit ihm gestorben. Auch so ein Ding, was man sich nicht vorstellen kann. Aber die Bibel sagt das. Und irgendwie, als er auferstanden ist, bist du und bin ich mit ihm auferstanden. Und irgendwie, obwohl du hier in deinem Sessel lümmelst, bist du auch bei Gott jetzt in Christus. Und das ist relativ wichtig, weil dann bist du von Gott nicht mehr getrennt. Es gibt keine Trennung zwischen dir und Gott. Du bist in Christus mit Gott, also in Christus verborgen in Gott. Oder in Epheser 2, Vers 5 und 6, sagt Paulus: Aber Gott hat auch uns, die wir tot waren, mit Christus lebendig gemacht. Und er hat uns auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus. Du sitzt hier und gleichzeitig an diesem unsichtbaren Ort, den wir Himmel nennen, bist du eingesetzt in Christus. Du hast einen Draht zu Gott. Und wenn das stimmt, wenn man das jetzt mal so denkt, dass Jesus uns zum Vater bringen musste, dann ist ganz klar, dass das erst geschehen muss, bevor der Heilige Geist kommt und das in dein Herz hineinlegt. Gott selbst in dein Herz hineinlegt. Wie gesagt, ich weiß, es ist echt kompliziert. Du bist hier und gleichzeitig im Himmel und dort verborgen und dann kommt der Geist Gottes und legt das Gott in dein Herz. Wie gesagt, versuch's nicht mit dem Kopf. Versuch's nicht, deine Hirnwindung da. Versuch's mit dem Herzen. Ich glaube, darum geht's. Dass dir Gott aufleuchtet. Also, wenn der Heilige Geist von der Gerechtigkeit zeugt, dass Jesus zum Vater geht, dann zeugt er nicht von der Gerechtigkeit, die du dir gefälligst anarbeiten musst, dass du nicht gut genug bist, sondern dass du gerecht bist, dass du verbunden mit Gott bist. Dazu kommt der Heilige Geist in diese Welt, um das zu bezeugen. Die Gerechtigkeit, für die der Heilige Geist unsere Augen öffnet, sagt, es gibt keine Trennung mehr. Wir sind bereits in Christus mit Gott vereinigt. Und exakt das repräsentiert der Heilige Geist, der in uns wohnt. Okay, Vers 11, das dritte. Über das Gericht wird er die Augen öffnen. Über das Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Über das Gericht. Und dann kommt keine apokalyptische Endzeitdrohung. Wenn du nicht umkehrst und Buße tust, dann... Sondern, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Nicht wird, sondern ist. Und auch das fällt uns echt schwer zu glauben. Das Böse ist futsch, besiegt, gefangen genommen und vor Gericht gestellt, verurteilt, gerichtet. Es fühlt sich in ganz vielen unserer Lebenssituationen vielleicht nicht so an. Ja, das wissen wir alle. Aber das ändert nichts an den Tatsachen, die geschaffen worden sind. Wovon Jesus spricht. Der Fürst dieser Welt ist gerichtet. Und auf dieses Gericht wird uns der Heilige Geist immer wieder hinweisen. Warum? Weil es sich eben oft nicht so anfühlt. Aber er wird uns nicht nur darauf hinweisen, sondern er wird uns die Augen öffnen. Und wisst ihr, wie befreiend das ist, wenn du darauf vertrauen kannst, Angst ist besiegt, der Tod vernichtet, Unterdrückung und Ungerechtigkeit, Manipulation und Verrat, alles, was uns sagt, so bist du alt, so ist die Welt nun mal, was willst du machen? Das ist nicht inexistent, aber gerichtet, entthront, seiner Macht beraubt. Und über dieses Gericht spricht der Heilige Geist zu uns. Lauter gute Botschaften, oder? Lauter gute Botschaften. Also der Heilige Geist redet von Vertrauen statt Kontrolle. Davon, dass es sich lohnt, sich fallen zu lassen in Gott, in Jesus, statt sich selbst halten zu müssen. Er spricht von unserem Verbundensein mit Gott, von der Gerechtigkeit, dass wir mit Jesus bei Gott sind. Und er spricht davon, dass das Böse besiegt ist. Das sind die Hauptthemen des Heiligen Geistes. Und immer wenn die Kirche oder Christen beginnen, mehr über andere Dinge zu sprechen, ist irgendwas faul. Vers 12 und 13. Ich will es nicht mehr zu lange machen, aber ich muss noch ein bisschen. Ja? Der Text war lang. Er ist schuld. genau. Also, Vers 12 und 13. Ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Hey. Prophetisch. Ah. Naja. Danke. Naja, egal. Ich sage dazu jetzt nichts. Ich muss fertig werden. Sonst ladet ihr mich nie wieder ein. Also ich habe noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Jesus hat noch viel zu sagen, aber er weiß, die Leute können es nicht fassen. Wir können ganz oft in unserem Leben, weiß nicht, du hast doch bestimmt schon mal die Erfahrung gemacht, dass du, keine Ahnung, irgendeinen Gedanken, irgendeinen Satz gehört hast und 10 Jahre später, und er hat nichts mit dir gemacht, und 10 Jahre später oder 5 Jahre später, so als seid ihr ja noch nicht, ja, und 5 Jahre später hörst du den gleichen Gedanken nochmal und plötzlich geht eine Welt auf. Und du denkst, huh, und dann denkst du, huch, den habe ich doch schon mal gehört. Da hat er aber nichts mit dir gemacht, weil du mit dem noch nichts anfangen konntest, weil du noch nicht so weit warst. Also Jesus sagt, es gibt immer mehr von Gott. Und der Heilige Geist kommt, um euch in dieses Meer, in diese ganze Wahrheit hineinzuleiten. Der ist dafür da? Nee, der ist dafür da, das klingt so funktional. Aber der ist in dir, um dich immer einen Schritt weiter zu bringen. Einen Schritt weiter in mehr in die Tiefe dessen, was wir Gott nennen. Ich habe vorhin auch gedacht, ich muss eine kleinere Bibel mitnehmen. Jetzt hätte ich es tun sollen. Naja. Also, oft bemerkt man bei Christen, die Angst, an Jesus vorbeizulaufen. Es irgendwie nicht richtig genug zu checken. Begegnet mir immer wieder. Und ich kenne das aus meinem Leben selber zu Genüge. Und ich sage dir, lass das los. In dir wohnt der Heilige Geist, der dich in die Wahrheit hineinführt. sagt Jesus. Du brauchst keine Angst zu haben. Lass den Heiligen Geist das Tempo bestimmen. Das ist auch eine gute Botschaft, oder? Und dann Vers 14 und 15, er wird mich verherrlichen. Ich lese jetzt nicht den ganzen Vers, einmal nur diesen Satz. Der Heilige Geist verherrlicht Jesus. Immer wo etwas ist, was Jesus wichtig ist, da ist der Heilige Geist am Werk. Also, Vater, Sohn, Heiliger Geist, das ist untrennbar miteinander verbunden. Aber wir können ja nicht anders, als uns zu versuchen, das zu separieren, um da irgendwie ein paar Begriffe für zu finden. Und gleichzeitig merken wir, das funktioniert gar nicht. Aber der Heilige Geist verherrlicht Jesus. Ja. Christen stecken, wie gesagt, so oft voller Angst, irgendwas falsch zu machen. Und deshalb ist diese Entfaltung Gottes, die Dreifaltigkeit, dieses Entfalten in den Heiligen Geist so wichtig, weil das beschreibt die Seite Gottes in dir. Und unser ganzer Text ruft mit dem Heiligen Geist zusammen, hab keine Angst. Der Heilige Geist ist bei dir. Du brauchst keine Angst mehr zu haben. Der Geist Gottes ist bei dir, um dich zu trösten und um dich zum Trost für andere zu machen. Um dich von einem Leben mit zusammengekniffenen Arschbacken in das Leben des Vertrauens hinüberzuleiten. Um dich endlich davon zu überzeugen, dass du längst mit Gott verbunden bist. Mit Christus in Gott verborgen. Gott muss nicht mehr herbeigebetet werden. Der ist auch bei dir, wenn du nicht an ihn denkst. Und um mit dir und in dir das Leben des Reiches Gottes zu leben und die Systeme der Bosheit aus der Welt heraus zu lieben, weil ihre Zeit längst gekommen ist, weil sie gerichtet sind. Boah, denk das mal. All das, was uns tagtäglich zu schaffen macht, wenn wir das Fernsehen anmachen, was wir sehen, all das Furchtbare in dieser Welt, ist gerichtet. Das ist nicht das letzte Wort und nicht irgendwann, sondern deswegen, ich glaube an starke Gemeinde. Ich finde das echt toll, wenn ihr aus dem Keller raus wollt. Ja? Weil ich glaube, diese Welt braucht Liebe. Und die Liebe kann siegen. Das sagt Jesus hier. Wir sind nicht, oh, die letzten Heiligen, die lala, sondern die Bosheit ist besiegt, gerichtet. Und dann, um dich in das hineinzuleiten, was dir an Wahrem und Gutem noch fehlt, was du noch nicht von Gott begriffen hast vielleicht, was du noch brauchst. Dafür ist der Heilige Geist da, damit Jesus verherrlicht wird. Okay, jetzt kommen wir endlich zum Improvisieren. All das kann der Heilige Geist, all das tut er. Ja, und jetzt kommen wir, wie gesagt, zum Predigttitel. Können Nachmacher improvisieren? Ja, wie jetzt Nachmacher? Hä? Welche Nachmacher? Habe ich irgendwas verpasst? Ich dachte, ich sag mal so, komm, Heiliger Geist, guten Morgen. Und schwupp, dann vertraue ich Gott und schwelge in der Verbindung zu Gott und ach, liebe die standesrechtlich verurteilte Hölle aus der Welt. So habe ich mir das so mal vorgestellt. Und ihr lacht und das ist schön, weil dann hört ihr natürlich die Ironie und in denen die lachen, die haben wahrscheinlich auch schon ein paar Tage Christsein auf dem Buckel und die wissen, dass es nicht so einfach ist. Irgendwie. So eine Vorstellung ist Schmuh. Nimm nur die erste der drei Vertiefungsweisen des Heiligen Geistes, das Leben aus und im Vertrauen. Man braucht ein bisschen, um dahinter zu kommen, wie fremd einem in Wirklichkeit solch ein Leben ist. Jedem von uns ist ein Leben aus Vertrauen in Wirklichkeit unglaublich fremd. Wie tief das Misstrauen in mir steckt und das Bedürfnis zu kontrollieren. Wie viel lieber ich weiß, anstatt zu vertrauen. Und wie viel lieber ich zum Beispiel richtig glaube, das heißt meine Unterschrift unter bestimmte Glaubenssätze und Dogmen setze und damit mit dem verwechsel, was in Wirklichkeit Vertrauen wäre. Wie viel lieber ich halt so ein Drei-Punkte-Christsein führe, anstatt zu vertrauen. Naja, ein gutes Beispiel dafür zum Beispiel ist unsere Rechthaberei, unser Bedürfnis, Recht zu haben. Wer Recht hat, weiß. Und wer weiß, hat die Kontrolle. Aber Gott hat nie Recht. Gott hat nicht Recht. Um Recht haben geht es Gott nicht. Das erzählt der Leidensweg Jesu. Gott scheißt darauf, Recht zu haben. Liebe hat kein Recht. Liebe, Recht haben ist das Gegenteil von Liebe. Recht haben trennt. Dann weiß ich, wie es ist und du nicht. Liebe verbindet. Also, was ich damit sagen will, all diese Dinge, die irgendwie, es ist nicht so einfach, wir vertrauen nicht einfach. Wie wenig wir von der Art des Heiligen Geistes kennen, beziehungsweise leben, braucht dich nicht zu schockieren. Das geht uns allen so, jedem Menschen. Und trotzdem bist du verborgen mit Christus in Gott. Aber deshalb ist das als theologische Wahrheit, was ich hier jetzt gesagt habe, nur wenig Nütze. Deswegen ist der Heilige Geist als theologischer Begriff gar nichts Nütze. Der Heilige Geist ist ein Beziehungsangebot. Und darüber eine Predigt zu halten, ist nett. Du wirst aber dein Leben brauchen, um dich vom Heiligen Geist in dieses Leben, was ich jetzt hier geschildert habe, hineinlieben zu lassen. Das ist so. Manche nennen das Heiligung, andere nennen das Vertiefung oder wie auch immer, wie du es nennst, ist mir scheißegal. Mach dein Herz auf. Geh mit dem Heiligen Geist. Und das Einzige, was du tun kannst, und jetzt komme ich wirklich zum Ende, ist diesem leisen, ruhigen Geist Gottes in dir nachzuspüren und ihn tatsächlich kennenzulernen. Jetzt kommt sein Nachmacher zu werden. Und da wirst du gar nicht anders als improvisieren können. Weil du ganz, ganz oft überhaupt diese Stimme noch gar nicht kennengelernt hast. Ist ja ganz selten so, dass du durch die Straße gehst und denkst, oh Herr, was soll ich tun? Ja, gib dem mal 5 Euro, okay, mach ich. Okay, was soll ich jetzt tun? Es ist ja nicht so. Manchmal ist es so ganz greifbar. Aber ganz oft hast du keine Ahnung, was Gott von dir will. Und das macht Gott nicht, um dich zu ärgern, sondern um dich zu ermutigen, in dieses Leben des Vertrauens einzusteigen. Und da musst du improvisieren. Und das ist auch völlig okay. Gott improvisiert ständig. Ja, was denkst du denn, was der liebe Gott macht, wenn du mal wieder auf deine Abwege gehst? Der improvisiert ständig. Es ist Gottes zweite Natur zu improvisieren. Also, werde ein Nachmacher des Heiligen Geistes und trau dich zu improvisieren, bis dein Nachmachen, und mit Nachmachen meine ich jetzt diese Themen, die der Heilige Geist anspricht, bis dein Nachmachen auf deine Improvisation abfärbt und du spürst, dass dieser gute Geist Gottes in dir immer öfter tatsächlich zum Tragen kommt. Und dazu gehört Try and Error. Improvisation ist, wie gesagt, ausdrücklich erlaubt. Und wie gesagt, das kann man nicht lernen. Dafür kann man kein Seminar besuchen. Das muss man hineinleben durch den Heiligen Geist. Amen.